Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Mein Name ist Sabine Klaus und ich habe heute das Vergnügen, mit Martina Derendinger zu sprechen. Martina Derendinger ist an unserer Klinik leitende Psychologin.
Hallo
Martina. Und wir haben ein ganz spannendes Thema heute uns ausgesucht, nämlich wir wollen sprechen über die emotionsfokussierte Psychotherapie in der stationären Behandlung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, herzlich willkommen. Ja, und bevor wir ins Thema einsteigen, Martina, vielleicht könntest du mal so ein bisschen etwas erzählen über deine beruflichen Wurzeln als Psychotherapeutin.
Genau. Also, ja, ich arbeite jetzt seit 13 Jahren als Psychotherapeutin, sowohl stationär als auch ambulant. Und habe ganz klassisch eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht, noch in Deutschland. Arbeite jetzt seit 8 Jahren hier in der Schweiz und auch mal zwischendurch ambulant gearbeitet. Und habe vorher, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Kombination, wo ich immer merke, die hilft mir auch, als Unternehmensberaterin gearbeitet. Habe dort Führungskräfteseminare geleitet und auch Einzelcoachings durchgeführt und da den systemischen Ansatz kennengelernt. Und im systemischen Ansatz ist es ja auch schon so, dass man sehr sich mit den Hintergründen, mit den Ursachen, mit den Zusammenhängen befasst. Und das hat mir immer nie so gereicht. Also ich habe immer gedacht, so nur auf den Arbeitsplatz fokussiert, das reicht mir nicht. Ich habe immer auch gemerkt, aha, das sind doch privatere, tiefere Themen bei den Menschen. So, und dann habe ich gewechselt in den psychotherapeutischen Bereich. Ich habe mit Mitte 40 nochmal die Zusatzausbildung als Psychotherapeutin gemacht. Mhm. Und eben klassisch kognitiv-verhaltenstherapeutisch und habe dort viel mit Techniken gearbeitet, mit Lösungsansätzen, Umgangsformen, Wochenplänen, versucht, dysfunktionale Gedanken umzulenken, aufs Positive hin, auf Lösungen, auf Strategien und so ganz streng eher versucht, noch systemische Anteile zu integrieren, das heißt, mit Familienangehörigen zu arbeiten, mit Vorgesetzten, Arbeitgebern, wer da sozusagen im System noch relevant ist. Und habe jetzt vor, jetzt sind es 4 Jahren, die emotionsfokussierte Therapie kennengelernt. Ich habe immer die kognitive Verhaltenstherapie redet über Gefühle, über Gedanken, über Körperreaktionen, aber schwingt nicht so sehr stark mit den Gefühlen. Mhm. Es wird über die Gefühle gesprochen, aber nicht wirklich Platz und Raum gegeben, um Gefühle auszudrücken. Und das hat mir immer ein bisschen gefehlt. Das waren sehr, ich habe es immer daran gemerkt, das waren sehr pragmatische Therapiestunden. Und seit ich emotionsfokussiert arbeite, geht es doch eine Ebene tiefer und viel mehr Emotionen kommen zum Tragen. Und es wird auch gemeint, viel stärker.
Ja.
Das heißt, sowas wie Selbstmitgefühl oder sich bedauern oder Mitleid mit sich haben, kommt viel stärker zum Tragen, was ich einen wichtigen Prozess finde, um weiterzukommen, um sich auch zu verstehen.
Also doch so ein tiefes Eintauchen in die Gefühle?
Absolut, absolut. Wir sprechen ja da von Primärgefühlen, mit denen ich da arbeite.
Welche sind das?
Also das sind Angst, das ist Schuld, Gefühle, das sind Schamgefühle, das sind Einsamkeitsgefühle, das sind Versagensgefühle.
Ja. Und kannst du noch ein bisschen detaillierter beschreiben, um was es genau geht in dieser speziellen Therapieform?
Genau. Also es gibt so 2 Teile. Der erste Teil ist überhaupt erstmal einen Zugang zu finden zu diesen Primärgefühlen, das heißt zu den Kernschmerzen in Kontakt zu treten. Dabei helfe ich, das macht natürlich meine Ausbildung, meine Erfahrung, Auch wenn die sich vielleicht verschlüsselten erstmal zeigen oder vielleicht in den sekundären Gefühlen erstmal zeigen, wie beispielsweise klagen, jammern, trotzen, sich zurückziehen oder so wütend zu sein. Das sind eher sekundäre Gefühle, von denen lasse ich mich nicht so sehr beirren, sondern frage immer viel und erarbeite mit den Patienten, was steckt denn eigentlich die Ebene tiefer da unten.
Also dann fragst du?
Da frage ich ganz viel. Genau, ich frage ganz viel. Genau, ich frage ganz viel. Und zwar mache ich das im Zwei-Stuhl-Dialog. Der Leslie Greenberg hat es ja entwickelt, schon in den 70er Jahren, lange Forschung dazu betrieben. Aus dem Psychodrama hat der den Zwei-Stuhl-Dialog oder überhaupt den Stuhl-Dialog übernommen. Und ich erfrage, indem ich den Kernschmerz auf die andere Stuhlseite setze. Und dort darf der Patient oder die Patientin laut aussprechen, was genau für Schmerzen da sind, welchen Raum die annehmen, welche Sprache die sprechen, wie sich das im Körper anfühlt, wie kritisch die sind, wie hart die sind, diese Anteile, ja, wie destruktiv die auch sind. Und ich moderiere diesen Dialog. Das heißt, es kann auch sein, dass eben auf dem einen Stuhl die kritischen Anteile und die schmerzhaften Anteile sitzen und auf dem anderen Dialog die Person, wie sie sich gibt im Außen. Und das geht oft hin und her.
Ja, das heißt also, deine Patientin oder dein Patient wechselt dann die Stühle?
Genau, die wechseln die Stühle. Das ist ein ganz aktiver Prozess. Ja. Es ist ein Perspektivwechsel, wie wir den in der systemischen Therapie auch kennen. Also wir holen ja sozusagen weitere Perspektiven mit rein. Aber der Unterschied ist, dass das nicht ein anderer Teil ist, der spricht, wie zum Beispiel der Partner oder der Vorgesetzte oder so, sondern die eigenen Anteile sprechen zu sich. Und weil die so wenig hilfreich sind und destruktiv und verletzend sind, habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die gar nicht aussprechen wollen, dass es da eine ganz starke Vermeidungstendenz gibt, auch eine Angst davor, es könnte zu tief gehen oder was passiert danach oder Tränen auch nicht zulassen können oder eine Strenge auch haben, zu sagen, das darfst du nicht oder du musst dich zusammenreißen, du musst funktionieren. Und die Therapiestunde ist dann eine Möglichkeit, dem Raum und Platz zu geben und auch das mal laut zu hören, wie man mit sich umgeht.
Wenn du sagst laut hören, also sind die Menschen in der Lage, das zu benennen?
Genau. Ja. Manchmal ist das schwierig. Ich helfe dann. Meine Arbeit ist eine sehr empathische Arbeit. Also ich versuche wirklich, das nachzuvollziehen, mich in die Situation reinzuversetzen. Es wird als Surrogate im Englischen beschrieben. Also ich bin wie vielleicht auch eine Geburtshelferin.
Eine Hebamme.
Eine Hebamme, Also sozusagen genau das auf den Punkt zu bringen. Indem ich mich in diese Situation mit hineinfühle und vielleicht auch Vorschläge machen kann, was es da tatsächlich geht.
Das sind ganz schön intensive Sitzungen auch für dich.
Das sind intensive Sitzungen.
Kannst du uns ein praktisches Beispiel erzählen, um uns ein bisschen teilhaben zu lassen?
Genau, sehr gerne. Also ich habe etwa vor einem halben Jahr mit einem Geschäftsführer gesprochen, der hier stationär gekommen ist, vordergründig mit einem Burnout. Und zwar wirklich mit hohen resignativen Anteilen, einer ganz massiven Erschöpfung, der wirklich nicht mehr könnte. Mitte 40, eine beeindruckende Karriere hingelegt hat und mir erzählt hat von seinen hyperaktiven Teilen, auch von seiner Aufmerksamkeitsstörung, die schon in der Kindheit bestanden hatte und die aber irgendwie in den letzten Jahren überhaupt keinen Raum und Platz genommen hat, sondern er hat die versucht zu überspielen, wie schon in der Kindheit und Jugend überspielt wurde. Da waren ganz viele Anteile, insbesondere der Mutter, die gesagt hat, du musst es aber machen, du musst funktionieren. Du bist so begabt, du bist so intelligent, lass dich nicht ab, streng dich noch mehr an. So, das waren so die Botschaften von der Mutter. Und es hat stark verinnerlicht. Und ich habe dieser Diagnose des ADHS Raum gegeben und Platz gegeben, habe mit ihm auch nochmal Tests durchgeführt, die es auch bestätigt haben, die Vermutung, die er schon hatte. Und finde es nicht so ungewöhnlich, dass wir erleben es öfter, dass Menschen mit dem ADHS hierher kommen und das in einem Burnout mündet, weil sie keine Möglichkeit haben, dem Raum und Platz zu finden. Und ich habe mit ihm dann emotionsfokussiert gearbeitet. Und das Thema Schuld, also Schuld versagt zu haben, sich nicht richtig angestrengt zu haben oder auch in der Familie versagt zu haben, ja, was ein wichtiger Antrieb immer gewesen ist, doch das Maximum geben zu wollen, dem mal Platz und Raum zu geben, wie anstrengend das auch war, ja, auch dort Tränen zu vergießen, sich zu bedauern, ja. Und überhaupt mal über Schuld und Scham zu sprechen, nicht genügt zu haben, ja, weil vielleicht innere Gedanken gesagt haben, wir jetzt noch viel mehr erreichen müssen. Das war ein wichtiger Prozess für ihn und auch diesen aktiven oder hyperaktiven Anteilen auch Platz zu geben und zu sagen, das ist ein Teil von mir, ja. Der darf sein, den muss ich nicht überspielen. Er war dann in der Lage, anders auch nochmal seiner Frau die Situation zu erklären, anders auch nochmal seiner Familie die Situation zu erklären, anders auch seinen Geschäftspartnern die Situation zu erklären und sagen, das ist ein Teil von mir, den ihr vielleicht da und dort mal gemerkt habt, bei dem ich nie viel Raum und Platz gegeben habe und dem ich aber Platz und Raum geben muss, weil er zu mir gehört und mich das wahnsinnig anstrengt und mir Schuldgefühle macht, diesem Anteil von mir keinen
Konnte das so offen dann auch seinen Arbeitskollegen gegenüber äußern?
Ja, hat er. Also nicht nur den Arbeitskollegen, das war vielleicht dann der zweite Teil, aber seinen Geschäftspartnern zu sagen, was ist ein hemmender Anteil, aber was sind auch kreative Anteile? Wo brauche ich Platz und Raum, um meine Kreativität, meine Hyperaktivität ausleben zu dürfen, weil die mich wieder stärkt, um dann sehr funktional im Geschäft tätig zu sein. Ja, also was kann das auch für Vorteile sein? Ja.
Sehr eindrücklich.
Ja, fand ich auch. Er hat dann sogar ein Video auch gedreht und das dann auch später seinen Mitarbeitern auch vorgespielt, was ich sehr beeindruckt. Also plötzlich ein sehr offener Umgang damit.
Also ein Video von dem
von seinem Prozess und von seinen Erkenntnissen. Und bemüht, das in Worte zu fassen, was in dem fünfwöchigen stationären Aufenthalt alles passiert ist. Mhm. Und sich dir auch die Erlaubnis geben, sozusagen ab und zu der Kasper zu sein, in seinem Kasper-Modus, wie er das nannte, ohne Angst vor negativen Bewertungen.
Ja. Ne?
Und das, glaube ich, ging durch diese emotionsfokussierte Arbeit ganz gut.
Das war der Schlüssel.
Ja,
ja. Ja. Jetzt, du arbeitest ja bei uns in der Privatklinik Hoheneck stationär.
Ja.
Was denkst du, wieso passt dieser Ansatz so gut hier in unser Gesamtkonzept?
Also ich denke an zwei Punkten. Wir legen ja großen Wert auf die Beziehungsgestaltung. Und das, also diese emotionsfokussierte Therapie ist ein Prozess, der extrem verbindend ist. Also da gibt es eine ganz enge Bindung zwischen Patient und Therapeut, also mir. Dieses empathische Vorgehen, ja, das ist was Beziehung gestaltet, was stärkt, wo auch Hilfe gesucht wird, ja, weil ich diesen Prozess wie eine Moderatorin eng begleite. Ja. Also da entsteht eine ganz feste, innige Beziehung für die Phase stationären Aufenthalts. Also ich denke, und kann ich gut unterstützen mit der Methode. Das Zweite ist so diesen Prozess, sich selbst zu verstehen. Ja? Also nicht nur es außen zu verstehen, also wie bin ich eingebunden in einem Kontext von Familie, Arbeitgebern, Angehörigen, anderen Menschen, Freundeskreisen, sondern mir geht es auch darum zu verstehen, was passiert innerlich mit mir. Ja, also wer bin ich eigentlich? Wie funktioniere ich? Wie ticke ich? Ja. Also einen Kontext in sich zu verstehen, einen innerpsychischen, eine Landkarte zu haben.
Beziehung zu sich.
Beziehung zu sich, genau.
Ja.
Genau.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Gibt es Kontraindikationen zu dieser emotionsfokussierten Arbeit?
Also ich merke natürlich, wenn die Beziehungsebene im therapeutischen Setting nicht passt. Ja? Also wenn vielleicht noch Skepsis da ist oder wenn noch zu die Beziehung nicht gefestigt ist, wenn es vielleicht zu früh gestartet wird. Braucht auch Vertrauen von beiden Seiten, natürlich auch ein Kennenlernen. Und wenn da eine Kritik besteht, was ja auch ab und zu mal passieren kann, ja, dass die Chemie nicht stimmt, dann würde ich sagen, passt es überhaupt nicht. Eine weitere Kontraindikation sind narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Da würde ich es jetzt nicht anwenden. Hm. Das fällt mir so ein. Und natürlich in der Krise, in der suizidalen Krise, da würde ich es auch nicht machen. Das sind andere Techniken, viel hilfreicher.
Ja, ja. Ja. Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, Martina, dann denke ich, das ist so eine intensive Arbeit, die du machst. Mhm. Und du kannst das ja nur machen, wenn du selber fit und gesund bist.
Ja, genau.
Kannst du vielleicht zum Abschluss von unserem Gespräch noch etwas sagen, wie du selber mit deinen Emotionen gesund bleibst und wie du resilient bleibst vor allen Dingen.
Ja. Ich gibt so ganz klassische Sachen, ich versuche Sport zu machen, ich versuche immer wieder sozusagen die Arbeit auch in der Klinik zu lassen, weil ich weiß, ich habe hier ein super Team von der Pflege, von den Spezialtherapeuten. So. Ich kann nach Hause gehen und hier sind gute Leute, es gibt einen tollen Dienstärzte, die für meine Patienten zuständig sind. Ich mache Achtsamkeitsmeditation, ich höre Podcasts gerne. ich beschäftige mich mit Kunst. Ich gehe wahnsinnig gerne in Kunstausstellungen, weil mich da interessiert, gehen Künstler, wie sehen die Welt? Ja, wie entdecken die einfachste Dinge? Wie gehen die auf die zu? Wie kann man noch kreativ die Herausforderungen des Lebens meistern? Ich habe jetzt gerade wieder so eine Zeichnung von Benny Bischoff gesehen, ein junger Sangala-Künstler. So, ja. Das inspiriert mich, das ist Humor, gibt gerade eine tolle Ausstellung im Kunsthaus Zürich zu Kunst und Medizin. Ja, ich finde es schön, wenn das miteinander verknüpft wird. So, das sind Momente. Oder jetzt zum Beispiel auch zu sagen, zu schreiben oder einen Podcast zu führen, zu sagen, ich gehe mal aus meinem gewohnten Umfeld raus und lerne was Neues und stelle mich mal was Neues. Das fühlt mich gesund.
Ja, also ganz viel Unterschiedliches.
Ganz viel Unterschiedliches.
Ja, okay. Ja,
ist ein Potpourri von.
Und wie geht's dir jetzt?
Im Moment geht's mir sehr gut.
Sehr schön.
Okay. Danke.
Ja, danke dir, Martina. Das war sehr faszinierend, dir zuzuhören.
Dankeschön.
Und weiterhin viel Erfolg und auch.